mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Heute wird's bei uns musikalisch, denn mit den Waffeln einer Frau hat heute zu Gast den Kopf der Prinzen, Sebastian Krumbiegel. Und du, lieber Clemens, bist wahrscheinlich auch vertraut mit den Hits der Prinzen.
Ja, natürlich. Und ein bisschen neidisch auf diese wunderschönen Stimmen, die die ja bis heute haben. Mhm. Und Sebastian Krumbiegel hat ja auch so ein bisschen gezeigt, also ich will nichts gegen die anderen von den Prinzen, aber das ist ja so ein bisschen der Frontmann, kann man sagen. Ja. Und auch einfach einer, der über die ganzen Jahre immer ehrlich keinen Mist erzählt, der so bei sich ist. Ne?
Und was mir vor allem aufgefallen ist, ich glaube, dass wirklich die Prinzen als Band und eben er auch als Person ganz besonders sich wirklich einer gewissen Verantwortung auch bewusst sind. Aus Leipzig kommend eben extrem für die Freiheit, für die freie Meinung, für Offenheit irgendwie plädieren und da auch, also der nimmt es wirklich ganz genau. Ja. Und ich glaube, der achtet wirklich sehr darauf, was er sagt und wie er es einfach sagt, damit er auch für mehr Integration und mehr irgendwie Freundschaft unter den Menschen sorgen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein absoluter Menschenfreund.
Und ein guter Unterhalter mit dir zusammen.
Absolut. Wollen wir mal reinhören? Mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen. Kann losgehen und das machen wir auch. Ich freue mich. Heute ist ein ganz, ganz toller Mann bei mir, den ich letztens mal vor einem Jahr ganz kurz persönlich kennengelernt habe und das war so nett, dass ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe, dass er heute tatsächlich hier ist.
In Klagenfurt.
Sebastian Krumbiegel von den Prinzen ist bei uns.
Moin. Hey, moin. Barbara, freue mich, dass ich bei dir bin.
Ich freue mich auch. Wir haben uns in Klagenfurt tatsächlich kennengelernt bei einer Sendung, die wir beide gemeinsam gemacht haben. Eine Musiksendung und es war, weißt du noch, ihr saßt im Backstage-Bereich und da war ein wahnsinnig schmieriger Schlager-Manager von irgendeiner anderen Band und der hat sich so gebärdet wie im Film.
Und du hast uns darauf aufmerksam gemacht und wir haben dann wirklich echt, da hatten die Antennen ausgefahren. Und das ist echt interessant, wie empathisch du da sofort gemerkt hast, ey, worüber der gerade redet hier, ey. Das war wie ein Schauspiel.
Der war wie gecastet. Ja. Wir brauchen einen unseriösen Schlager-Promoter, der wirklich auch, der hat alles erfüllt. Der hatte ein dickes, goldenes Kettchen, dann hatte er so eine Ray-Ban-Verschnitt, Sonnenbrille und dann so ein breiter Nadelstreifenhose und hat einfach einen Schwachsinn daher geredet. Und dann wart ihr da und ich habe sofort gemerkt, ihr seid meine Freunde.
Ja.
Weil ihr habt auch sofort darüber gelacht. Das hat mir gleich gezeigt, ihr habt viel Humor. Es ist eigentlich was Schönes, wenn man so zusammen immer über andere lachen kann. Also ich bin ja auch immer in der Gruppe unterwegs. Ich bin nie alleine irgendwo. Und unsere kleine Reisefamilie, so nennen wir es, das ist irgendwie das ist eine Riesenunterstützung. Man ist nie alleine.
Ich glaube, das hält uns als Band auch zusammen. Ich glaube, wenn du das schaffst, dass du nach wie vor über dieselben Sachen lachen kannst, hast du echt schon gewonnen. Also es ist ja auch nicht immer alles easy, muss man ja auch sagen. Wir sind seit 30 Jahren unterwegs zusammen. Wir kennen uns seit über 40 Jahren. Und da ist nicht immer alles cool. Da merkt man irgendwie, also ich habe jetzt neulich mal einen Satz in unsere WhatsApp-Gruppe in der Band geschickt. Je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen. Und das ist ja wirklich ein bisschen so, ja. Und da muss aber, wenn man Gemeinsamkeiten sucht und findet und wenn man vor allem eben den Humor hat, den wir wirklich haben, den wir teilen, dann ist erstmal echt die halbe Miete.
Mhm. Ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Reisefamilie, ihr auch. Was sind so die, also wenn du jetzt über Themen bestimmen müsstest, worüber ihr euch da am meisten austauscht, was würdest du sagen, ist Top-Thema Nummer eins?
Es ist schon, muss ich ehrlich sagen, erstmal wirklich Business. Also wirklich erstmal irgendwie, wann sind Termine, wann sind Proben, wann ist Zeug. Aber natürlich auch irgendwie werden irgendwelche schrägen Bilder und irgendwelche schrägen Sachen gepostet und irgendwelche Gags und irgendwelche. Natürlich haben wir jetzt auch viel über den Ukraine-Krieg irgendwie. Tobias hat jetzt einen Song irgendwie aufgenommen. Kleine weiße Friedenstaube hat er irgendwie produziert, hat er in die Runde geschickt. Also wir tauschen uns aus über das, was wir alles machen. Weil wegen Corona, wegen der Pandemie ist ja auch wirklich so, was uns auch ein bisschen schmerzt alle miteinander. Man sieht sich weniger. Die sozialen Kontakte werden geringer und du musst eben aufpassen, dass du in Kontakt bleibst.
Man muss gegenhalten. Man muss gegenhalten. Ich halte total gegen. Bei uns in der WhatsApp-Gruppe, oberstes Thema Essen. Immer wann gibt's Essen? Wisst ihr schon? Es ist wirklich, wenn
bei
du das so
trinken.
Durchscrollst bei uns nur. Sag mal, das Thailändisch von letztens, könnten wir das nochmal haben? Aber diesmal bitte mit Hühnchenfleisch und so. Also es geht nur um die Fresserei eigentlich die ganze Zeit. Und dann auch nochmal, welche Sendung machen wir eigentlich? Aber das ist eher untergeordnet.
Mir fällt gerade ein, ich habe neulich gelesen, auf Twitter hat, glaube ich, Igor Levit hat einen Post gemacht über Danger Dan. Der hat ja mit Danger Dan zusammen so ein paar Sachen gemacht. Der hat ja bei Böhmermann zusammen dieses Kunstfreiheitlied gemacht und hat auch bei Jamel Rock den Förster, dieses Nazidorf, wo die beiden da aufgetreten sind. Und Daniel, also Danger Dan, hat irgendwie geschrieben, dass für ihn Igor Levitz, ich komme wegen der Getränke drauf, der größte Punk ist, den er jemals irgendwie kennengelernt hat, weil die Leute haben da gefragt, ja, wie machen wir das jetzt mit den Klavieren, die Instrumente und müssen die gestimmt sein? Igor Levitz, ist mir eigentlich alles scheißegal, ich brauche erstmal ein Bier. Und das war irgendwie das Wichtigste für ihn. Und er hat nur geschrieben, ja, Danger Dan, ich liebe dich auch.
Ja, also bei mir ist es so, dass meine Managerin manchmal so im Vorfeld, wenn die dann ein bisschen nervös sind, die Leute, und ja, wenn sie jetzt kommt und was will sie denn und was braucht sie denn und so, dann sagt die immer, sorgen Sie einfach dafür, dass es zu jedem Zeitpunkt des Tages genug zu essen gibt. Nicht mehr dein Thema zurzeit. Du hast mir gerade eben erzählt, du hast ja es ist ja eine Verwandlung, die du vorgenommen hast. Und du isst auch kein Fleisch mehr, hast du letztens erzählt.
Es geht, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht so ganz durchgezogen. Aber was ich zurzeit wirklich nicht mache, ich trinke keinen Alkohol oder so gut wie nicht. Und es ist wirklich frappierend, was da mit deinem Körper passiert. Also mit deinem Körper und mit deinem Geist. Also dass man wirklich irgendwie, hey, ich will überhaupt nicht missionieren. Jeder soll saufen, jeder soll sein Zeug machen. Jeder soll die Drogen nehmen, die er am liebsten nehmen möchte. Legal.
Natürlich.
Ja. Aber ich bin zurzeit da eben irgendwie ganz gut abstinent unterwegs. Und das macht mir große Freude. Und ich merke das irgendwie. Ich schlafe besser. Ich werde darauf angesprochen.
Hey, ja, man sieht auch besser aus. Ja. Oh, wenn ich mal Brot weglasse, wenn ich mal Zucker weglasse. Man sieht es im Gesicht. Ich weiß nicht, es ist klarer, es ist besser.
Ja.
Aber trotzdem ist der Mensch schwach.
Ja, der Mensch ist schwach und der Mensch liebt seinen Rausch und wo auch immer er den Rausch sich herholt, ob durchs Brot essen oder durchs Wein trinken oder durch andere Substanzen. Hey, jeder muss das wissen für sich.
Träumst du dann von schlimmen Sachen?
Ehrlich gesagt nicht. Nein, ich finde es vor allem auch wirklich geil, wenn ich gerade auf Partys bin. Also wir waren jetzt vor ein paar Tagen zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Ich habe gleich am Anfang gesagt, hey Leute, ich bin zurzeit gerade irgendwie kein Alkohol seit Januar. Mhm. Ja, alles easy. Und ich genieße das dann auch, mir anzugucken, wie um mich rum die Leute alle breit werden und wie ich dann irgendwie kleine Sozialstudien betreiben kann. Und das genieße ich wirklich.
Ich bin ja immer ziemlich nüchtern bis zum Schluss. Ich trinke mal am Anfang so ein, zwei Gläschen von irgendwas und dann ist aber die Nacht lang und dann trinke ich nur noch Wasser und Kaffee und dann alle sind völlig fertig und können sagen, oh bitte, wir helfen dir noch und so. Und ich bin dann immer total froh, wenn alle weg sind.
Ja, ja.
Und dann räume ich noch so in aller Ruhe auf und mache ich alles wieder total schön. Es geht aber halt auch nur, weil ich wirklich noch einen klaren Kopf habe.
Ja.
Irgendwie muss dann aber zwischendurch auch mal über jemanden drüber steigen, der da irgendwie dann schon einen Schritt weiter ist als ich. Weil ich frage danach, ob du davon geträumt hast, weil ich träume dann manchmal, man träumt dann ja manchmal von Dingen, die man dann gerne, also ich träume dann zum Beispiel, dass ich so ganz viel Sachen esse, die ich eigentlich nicht will oder so und dann wache ich auf und habe ein schlechtes Gewissen. Weißt du, von wem ich letztens geträumt habe? Das ist mir so unangenehm. Ich hatte einen sexuellen Traum mit Gerhard Schröder.
Oh.
Vielleicht, weil der jetzt so viel im Gespräch war. Und es war ganz unangenehm,
Standst du betend am Fenster?
Nein, ich stand nicht betend, das soll er mit seiner Frau machen, betend am Fenster stehen. Die hat ja wunderbar dieses Foto gepostet, wie sie am Fenster steht und betet, aber ich lag mit ihm, komischerweise, und er hatte mir ein Juwelengeschenk gemacht und er hat immer gesagt, pack mal aus, mal gucken, ob es dir gefällt und ich wusste aber schon, es geht nichts, egal wie diese Juwelen jetzt ausfallen werden.
Aus körperlichen oder aus ideologischen Gründen?
Sowohl als auch. Und dann standen wir später mal nochmal in so einer Gruppe und da hat er immer in meinem Mund mit seinem Finger so in meinem Mund so rum. Und da dachte ich mir, nee, also ich kann dem jetzt nie wieder unter die Augen treten. Ich fürchte allerdings oder ich denke, er wird so schnell sowieso nicht mehr irgendwie zu öffentlichen Auftritten kommen.
Das Schräge ist ja irgendwie, dass ich zurzeit, also ich habe mich ja ein bisschen so, wir haben ihn ja damals unterstützt. Ja? Und ich fand ihn damals ja wirklich irgendwie, ich fand ihn irgendwie gut. Er hat gesagt, nee, Irakkrieg ohne uns und so. Und dann schon die ganze Gazprom-Sache habe ich gedacht, oh ey, jetzt diese ganze Sache. Also ich hoffe irgendwie im tiefsten meines Herzens und ich glaube zwar nicht dran, aber ich hoffe schon, dass er irgendwas bewegen kann. Also wirklich, ich glaube ja wirklich ehrlich, wenn man die Fotos sieht mit ihm und Putin, das sind echt irgendwie zwei Buddies. Das sind irgendwie zwei Freunde. Das ist so eine Männerfreundschaft. Und da denke ich manchmal, hey, vielleicht geht Loyalität in so einer Männerfreundschaft irgendwie über alles, was ich nicht nachvollziehen kann. Und bitte, ich finde das alles total gruselig und finde das ganz schlimm. Aber ich hoffe, dass der jetzt irgendwas erreicht. Ich glaube da zwar nicht dran, aber ich hoffe, ey, das ist doch alles gruselig, was gerade abgeht. Wir sind doch irgendwie alle wie paralysiert. Wir können es nicht fassen, was gerade passiert. Wir
ja, haben man kann keinen jetzt Einfluss nehmen. Das finde ich das Schlimmste. Ich finde es so schlimm, dass man eigentlich als Volk, es gibt 5 Bekloppte und dann gibt es irgendwie Millionen Menschen und die müssen im Prinzip das machen, was oder leiden darunter, was 5 Leute beschließen, die ja, übrigens insofern, überhaupt nicht in Gefahr sind. Die sitzen irgendwo.
Du kannst ein bisschen gegenhalten, indem du wirklich sagst, hey, jetzt irgendwie wirklich Solidarität mit den Refugees, die kommen, mit den Leuten, die irgendwie zu uns kommen. Und das sind die Sachen, wir haben jetzt gerade jetzt vor ein paar Tagen in Leipzig so eine, also wo in ganz vielen Städten große Antikriegsdemos waren, wo ich auch Musik gemacht habe und wo das eigentlich meine einzige Message war, weil ich habe gesagt, ich kann hier nichts Inhaltliches sagen. Wir finden das alle gruselig, wir finden das alle schrecklich, aber das Einzige, was wir tun können, ist jetzt den Leuten die Hand reichen, die zu uns kommen, die schlimme Sachen erlebt haben, die wir hoffentlich niemals erleben.
Ja, da hast du recht. Ja, es ist echt schwer und ich meine, ihr seid ja eigentlich eher, sage ich mal, ihr seid ja für das Lustige zuständig. Wobei man ja auch, finde ich, das Tragische ab und zu, also das geht jetzt wahrscheinlich beim Ukraine-Konflikt nicht, aber man kann schon manches Tragische auch irgendwie ganz gut ironisch, sage ich mal, und auch witzig rüberbringen.
Ich glaube, das haben wir immer gemacht. Ich denke, dass das immer unser Ding war, dass wir in erster Linie gesagt haben, okay, wir sind wirklich Entertainer, wir machen gern Musik, wir haben irgendwann eine Band gegründet vor vielen Jahren, um auf Bühnen zu gehen und um zu fetzen und um irgendwie yeah zu sagen, hey, guck mal, wie geil wir sind. Aber dass du damit eben auch, also mein Lieblingsspruch ist immer, in dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung auch drin. Und das finde ich irgendwie schon ganz wichtig. Wenn du anfängst zu missionieren, ist Kacke. Und ich weiß das genau, dass ich auch dazu neige. Und da muss ich echt immer tierisch
aufpassen.
Das habe
ich schon mal über dich gelesen, dass du sagst, ich bin immer der, der den anderen sagt, was sie nicht machen sollen. Muss ich aufpassen.
Ja. Es ist wirklich schwierig. Ich meine, aber da haben wir uns eben auch gegenseitig. Wir haben ja vorhin über den bandinternen Humor gesprochen. Und da, glaube ich, können wir uns auch gegenseitig ganz gut zurechtstupsen. Und ich merke dann auch, dass die anderen mir manchmal sagen, hey, halt mal den Ball flach.
Ja, aber also es ist... Ich finde es toll übrigens, wenn man weiterhin auf die Probleme dieser Welt oder auch unserer Gesellschaft, und da gibt's ja täglich mehr, habe ich das Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise aufmerksam machen kann. Und das ist euch ja auch wieder wahnsinnig gut gelungen. Bei Krone der Schöpfung habt ihr es geschafft, ich glaube, das war so erfolgreich wie überhaupt noch nie, oder?
Wir waren noch nie in unserem Leben Nummer 1, auch jetzt nicht, aber wir waren Nummer 2 und das waren wir vorher auch.
Ihr seid doch noch so jung, das hast du doch alles noch vor dir. Jetzt mal ehrlich, nach 30 Jahren auf Platz 2 in den Charts zu kommen mit dem ganzen Album, das geht gar nicht. Das schafft keiner.
Du, es schaffen schon viele, aber man muss, glaube ich, wissen, dass es nicht immer nur bergauf geht. Und wenn du anfängst, Musik zu machen, und wir waren so verwöhnt, Anfang der 90er Jahre, ich war jetzt gerade in Hamburg wieder, wo wir die ersten Platten aufgenommen haben, Boogie Park Studio in Ottensen, und habe die ganzen Leute von damals wieder getroffen und wir waren so verwöhnt, so erfolgsverwöhnt. Wir haben die ersten 4 Alben, waren immer alle Gold und Platin und Millionenseller, und dann irgendwann ging es eben runter, und wenn du jung bist und wenn du das erlebst, dann denkst du irgendwie, du bist unverwundbar und das geht in deinem Leben immer so weiter. Nee, geht's nicht. Es kommen irgendwie Knicke und es kommen irgendwie Wellenbewegungen nach oben und nach unten. Und wenn du durch die, um mal ganz pathetisch zu sagen, wenn du durch die Täler gehst, kannst du auch die Gipfel wieder genießen.
Naja, klar. Ich glaube, der Moment ist entscheidend in jeder Karriere, glaube ich. Egal ob Fernsehen oder wie auch immer. Wenn es schon mal total super lief, also du hast so einen Erfolg hingelegt und dann bist du dabei, den nächsten Erfolg zu planen. Und jeder denkt jetzt, er hat's raus, weil ja klar, machen wir nochmal genau so, nur ein bisschen anders. Und diesmal machen wir das Cover blau, nicht mehr rot, und dann läuft, ja. Aber hast du dann mal den Druck gespürt oder habt ihr als Band den Druck gespürt,
eigentlich
dass es
immer
jetzt wieder klappen muss?
Eigentlich
oder wart permanent. Ihr, dachtet ihr, das rutscht jetzt durch?
Also am Anfang nicht so, aber dann später schon. Und ich glaube, wenn du dann anfängst zu verkrampfen, ist es total doof, weil dann bist du hast die Leichtigkeit nicht mehr, die du wirklich als 20-Jähriger hast. Ich bin jetzt 55 und merke irgendwie, ich fühle mich überhaupt nicht so alt. Und als ich 20 war, habe ich gedacht, ey, was sind das für scheintote Menschen, die
das
so alt sind.
Das denken übrigens die 20-Jährigen
jetzt,
immer noch über uns.
Mag ja sein. Aber ich lerne trotzdem immer wieder Leute kennen, die viel älter sind als ich und viel jünger wirken.
Total.
Ich lerne Leute kennen, die viel jünger sind als ich und viel älter wirken.
Ja.
Und ich glaube, das Wichtige ist, was man lernen muss, irgendwie, ich will jetzt gar keine Rezepte irgendwie verteilen, aber das Wichtige, was man wirklich lernen muss, du solltest nicht denken, du weißt irgendwie, wie es geht, weil niemand weiß, wie es geht. Und wir haben gerade bei dem letzten Album, jetzt bei Krone der Schöpfung, haben wir uns wirklich sehr bewusst auch von Leuten reinreden lassen. Also von außerhalb. Wir haben mit anderen Leuten zusammen geschrieben, was ich immer abgelehnt habe, weil ich immer gesagt habe, ey, wir sind doch ein kreativer Haufen, wir schaffen das doch irgendwie aus eigener Kraft. Nee, schreib doch mit anderen Leuten, versuch irgendwie frischen Wind in die Segel zu kriegen und mit neuen Leuten zu arbeiten. Und das hat's total gebracht.
Dann merkt man ja auch mal, wie man schon eingefahren ist, finde ich, weil man ist ja als Team, Also ich merke das ja auch mit meinen Leuten. Wir haben so Abläufe und dann irgendwie, und es ist dann immer so, man fühlt sich total super, weil es läuft irgendwie. Aber wenn mal einer von außen kommt, der fragt dann einfach irgendwie, warum ist denn das eigentlich bei euch so? Ach ja, stimmt. Warum ist das eigentlich so?
Extrem umtriebig. Du machst ja eigentlich, also was machst du eigentlich nicht? Also das meine ich überhaupt nicht abwertend. Das meine ich eher wirklich irgendwie bewundernd, ja, weil du an so vielen Fronten irgendwie an so
ja, weil ich mir immer denke, warum auch nicht? Ich krieg so viele tolle Sachen angeboten. Ja. Also ich meine, das meiste sage ich ja eh ab, aber ich meine, die Sachen, die ich mir raussuche, da denke ich mir dann, warum sollte ich das nicht ausprobieren? Weil ich will ja auch 5 Tage die Woche beschäftigt sein.
Wir können ja auch was zusammen machen, irgendwie eine Tanzperformance oder
so. Sofort. Also wenn wir zwei zusammen tanzen, das wollen die Leute sehen. Wirklich. Ach, ich finde, zusammen auf einer Bühne zu stehen und Musik zu machen, eigentlich, ich träume immer von so einem We Are The World Song mit, guck mal, wie gut ich mit Kopfhörern aussehe. Und wenn ich dann, so wie hier unsere, wie damals, wer war das denn hier? Diana Ross. Sowas mache, das würde einfach super geil aussehen. Und du dahinter?
Und wir wissen ja beide, dass es viel wichtiger ist, dass man geil aussieht, als dass man geil singt.
Ja, das mit der Stimme, das kriegen die ja alles hinterher hin irgendwie. Hauptsache, wir haben die Kopfhörer und gucken so und machen hinten so ein bisschen so. Also das würde mir vorschweben. Aber ich werde irgendwie für diese Sachen nie so richtig angefragt. Ich weiß sogar, ganz aktiv gab es mal einen Opening-Vorschlag für den Echo. Da sollten ganz viele miteinander singen und ich als Moderatorin auch mitsingen. Und dann hat, glaube ich, der Grönemeyer gesagt, wenn Schöneberger mitsingt, mach ich's nicht.
Verstehe ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die Sachen, die du musikalisch machst,
also
jetzt singt sie auch noch, man kann sich das durchaus anhören.
Ja, also stimmmäßig, also das kriege ich gerade noch hin, da irgendwie eine Strophe von irgendwas mitzusingen. Aber egal, bisher wurde mein absoluter internationaler Gruppendurchbruch noch unterbunden.
Wir machen das zusammen.
Ja, vielleicht ergibt sich das mal, weißt du? Wenn du mal alle anfragst, dann rufst du mich einfach auch an. Und ich sag dann zu, ja, dann kommt's ganz dicke, die Schöneberger hat Zeit. wir haben ein Spiel, die Redaktion hat sich ein Spiel ausgedacht für uns beide. Du hast auch einen Umschlag in der Kabine. Wir sitzen uns hier nämlich in zwei kleinen Kabinen gegenüber aus hygienischen Gründen. Ja. Dabei würde ich mir so sehr mit dir eine kleine Kabine zusammen wünschen. So, jetzt pass auf. Aber wir machen es so, wir können uns ja gut sehen und hören. Lieber Sebastian, liebe Barbara, hier in der Redaktion sitzen absolute Prinzenfans. Das stimmt übrigens. Egal, mit wem ich da draußen gesprochen habe. Die haben alle gesagt, ich bin Jahrgang 84. Wir arbeiten ja hier mit sehr jungen Leuten zusammen. Die Prinzen sind für mich voll das, was damals Fahrt aufgenommen hat, als ich in dem entsprechenden Alter war.
Cool.
Weil die größte Prägung findet halt statt zwischen, keine Ahnung, 10 und 15.
Wir merken das immer wieder. Und das Schöne ist, dass sich das durch die Generationen zieht. Und dass jetzt auch wieder Kids ankommen, gerade mit dem neuen Album, die sagen, ey, ihr klingt wieder so wie früher. Und dass die Eltern den Kids das vorspielen und dass wir Videos zugeschickt kriegen, wirklich von 5-, 6-, 7-, 8-Jährigen, die unsere Songs singen. Und das finde ich das beste Kompliment, das du kriegen kannst.
Voll, über Generationen.
Ja.
Wenn du da stehst, weil eure Fans werden ja irgendwann sehr alt und du willst ja auch nichts dagegen, aber ich meine, ist auch schön, wenn die mal ihre Töchter mitbringen, oder?
Alle Generationen. Ja, ihre Töchter, ihre Söhne, bitte alles gerne. Bitte Leute, kommt vorbei.
Genau, ich hoffe, auch die Söhne. Habt ihr gehört? Auch die Söhne.
Ja.
Auch die Söhne. Aber auch die Töchter. So, jetzt pass auf, Prinzenfans. Und wir würden es ewig bereuen, wenn wir diese einmalige Chance nicht ergreifen würden. Deshalb singt ihr heute für uns. Oh, endlich. Das ist schon mal ein Bewerbungsvideo meinerseits. So, wir haben euch was vorbereitet, denn die gesamte Redaktion hat sich zusammengesetzt und einen Teil des Prinzenhits Küssen verboten umgeschrieben. Mit einem Motto, das aktueller nicht sein könnte, denn unser Hit heißt Liebe geboten. Ja. Sollte es, wie von uns erwartet, ein Erfolg werden, hoffen wir auf Beteiligung an den Gewinnen. Da lässt sich doch sicherlich was machen. Jetzt gebt euch Mühe, viel Spaß und spreadet die Love.
Machen wir.
Oh Gott, jetzt pass auf.
Ich habe einen Zettel nur, ne? Ja.
Aber ja, weil ja, du hast nur den Text
ich nur
jetzt,
den
oder?
Text. Und du hast noch irgendwelche geheimen Informationen.
Ja, das ist nur das, was ich gerade vorgelesen habe. So, und dann habe ich auch den Zettel. Wüsstest du jetzt genau, welche Melodie man zu dieser Zeile singt?
Ich musste jetzt erstmal überlegen, was es soll, aber dann wir wollen mal sagen, so als kleine Randnotiz,
wir wollen es wagen mit Hilfe eines Lieds. Liebe ist wichtig, doch man sieht sie gerade nicht. Das ist nichtig. Deshalb fordern wir mehr.
Wir wissen, dass man es nicht mit Geld und Streiten regeln kann.
Darum nehmt euch in die Arme und zwar egal wann. Liebe geboten. Streng geboten. Alle, die das hören, passen jetzt mal auf. Liebe, da bestehen wir drauf.
Komm, beste Message.
Super.
Beste Message.
Komm, also das will ich eigentlich nochmal. Komm, wir singen es nochmal.
Wir wollen mal sagen, nochmal, also eins, zwei. Es geht ja immer so.
Wir wollen mal sagen.
sagen, so als kleine Randnotiz. Wir wollen es wagen, mit Hilfe eines Lieds. Liebe ist wichtig, doch man sieht sie grad nicht.
Das ist nicht richtig,
oh, deshalb fordern wir mehr. Wir wissen, dass man's nicht mit Geld und Streiten regeln kann. Darum nehmt euch in die Arme, und zwar egal wann. Liebe geboten, Liebe geboten,
Liebe geboten,
streng geboten. Alle, die das hier nun hören, passen jetzt mal auf. Liebe, da bestehen wir drauf.
Yeah.
Yeah. Ist das eine Message? Oh. Wir haben die Love gespreadet. Wir haben die Love gespreadet.
Komm, das ist das Beste, was man machen kann. Ich denke ja immer, also mich fragen ja oft Leute, und auch wenn ich Songs schreibe oder so, was ist eigentlich, was will ich eigentlich sagen?
Ja.
Und natürlich willst du nicht nur bla 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 machen, aber eigentlich das, was weiß ich, was die Beatles gemacht haben, Peace und Love zu spreaden, das ist doch viel geiler als irgendwie,
ich finde auch,
negative Vibes.
Ich muss schon sagen, vieles, was da draußen abgeht, verstehe ich einfach, ich verstehe es nicht, wie man so sein kann. Ich verstehe wirklich nicht, wie man so böse sein kann. Und was einem im Leben zugestoßen sein muss, dass man so böse mit anderen Menschen ist, dass man ganz viel hat und dann hergeht und sagt, und das nehme ich mir jetzt auch noch.
Aber weil das ist vielleicht ist ja ein bisschen das Geheimnis, was du gerade gesagt hast. Was muss einem im Leben zugestoßen sein? Also ich will jetzt gar nicht Opfer-Täter-Umkehr machen, ja. Mhm. Aber natürlich, wenn du Scheiße erlebst, dann machst du vielleicht auch. Dann sind das deine Regeln, ja.
Mhm.
Und das, also man könnte jetzt über jeden Verbrecher, der irgendwie, ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, ich will es nur versuchen zu erklären.
Ja,
warum
klar.
Ist das so? Warum kommst du so drauf? Ey, ich glaube, wir beide hatten irgendwie eine ziemlich glückliche Kindheit.
Also ein richtiger Verbrecher wird aus uns nicht, glaube ich.
Glaub ich.
Aber
nicht.
Letztendlich ist das ja bei allem, weil alle mich immer fragen, ja, wie schaffst du das, immer so glücklich und so ausgeglichen und so viel positive Energie? Letztendlich ist es alles in meinem Elternhaus.
Ja. Das ist wirklich so. Also ich habe gerade meine Eltern wieder besucht jetzt und meine Eltern, wirklich, ich klopfe dreimal auf Holz, die sind nach wie vor fit. Mein Vater ist 86, meine Mutter ist 80 und die sind, also ja klar, ey, Liebe und Musik sind irgendwie Sachen, die meine Kindheit bestimmt haben und das ist, es gibt viele, denen es eben nicht so gegangen ist und ich will, wie gesagt, damit nicht rechtfertigen, aber man kann damit erklären, warum manche Leute irgendwie so strange irgendwie unterwegs sind.
Ja, und wenn man aus diesem liebevollen und beschützten Umfeld kommt, dann geht man auch raus in diese Welt, eigentlich so ein bisschen in dem Glauben und so kommst du mir ja vor, es kann mir nichts passieren.
Ein bisschen ist das wirklich so, ja. Natürlich merkst du auch, wenn du zu vertrauensselig bist, dass du manchmal irgendwie Leute triffst, die dich enttäuschen, die es ausnutzen, die irgendwie, dass du dann eben, ja, dass du verarscht wirst von irgendwelchen Leuten und daraus dann aber zu ziehen, nicht mehr offen zu sein. Ich habe bei mir zu Hause so eine Postkarte, die ich mir aus irgendeiner Kneipe mitgenommen habe, offen bleiben. Und das finde ich immer das Wichtigste. Ey, sei offen, geh auf Leute zu, auch wirklich irgendwie, klingt das wieder so missionarisch, das ärgert mich wieder. Aber jetzt, was weiß ich, vorhin an der Tanke, also ich bin mit dem Auto hierher gefahren, schön langsam wirklich, also von Leipzig nach Berlin gefahren. Und dann an der Tanke gehe ich rein, ist eine total missmutige Lady irgendwie an der Kasse und ich bin zu ihr richtig offensiv, obermäßig freundlich und wünsche, und dann lächelt die mich an und so. Und am Ende sagt sie, oh, das war aber schön.
Ja.
Und da denke ich irgendwie voll Win-Win, ja, irgendwie wir beide gehen da raus und sagen, yeah, das war schön.
Weißt du, ich fahre manchmal Auto und ich bin auch schon, also ich bin kein Drängler, ich bin auch kein, aber man ist doch manchmal, kennst du das, wenn du so im Auto sitzt und dann so jetzt noch und was fährt der denn so langsam und jetzt gleich links rüber und machen und so. Und manchmal, was für ein Segen sich ausbreitet und für eine Ruhe, wenn man so langsam an eine Kreuzung ranfährt und dann so Leute rüberwinkt und noch so zuwinkt und dann irgendwie noch stehen
und
bleibt und dann kommt die Frau mit dem Kinderwagen, die soll auch noch rübergehen und so. Und dann denkt man sich, ach schau an, es ist wirklich ganz klein, aber es geht und es pflanzt sich fort.
Und wenn hinter dir einer hupt, gleich aussteigen und Fresse hauen.
Es gibt ja nirgendwo so viel Aggression wie im Straßenverkehr.
Ja, mir fällt das ehrlich gesagt immer wieder in Berlin auf.
Boah,
also in Berlin Autofahren
treten
ist wirklich
die dir
hart
teilweise gegens Auto, wenn du, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich singe immer laut im Auto und ich glaube, dass das für den vorbeifahrenden Fahrradfahrer so wirkt, als würde ich mit ihm schimpfen. Tue ich aber nicht. Ich sehe ihn ja meist gar nicht. Deswegen singe ich da so mit und dann kriegst du manchmal mit, dass die dann denken, sie fühlen sich angesprochen und dann ist mir das schon ein paar Mal passiert, dass die treten gegens Auto.
Oh, ja.
Ja, da ist natürlich Leipzig ein ganz anderes Pflaster.
Fahrradfahrer sind sowieso alle doof.
So.
Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Yeah.
Wie ist denn der Leipziger im Vergleich zum Berliner? Kann man sich trauen, sowas zu sagen?
Weiß ich gar nicht. Nee, also... Pff. Nein, ich will auch Berlin da gar nicht so aburteilen. Aber Berlin ist schon, also Straßenverkehr ist schon, glaube ich, ein Spiegel.
Ja.
Und in Berlin ist es schon echt härter, Auto zu fahren, weil es lässt dich selten jemand rein. Mhm. Und selbst mit, wenn du ein Kennzeichen hast, das kein B vorn stehen hat, dann ist es eben schwierig.
Ja. Ja.
Aber ey, komm, es gibt hier und da
total
coole Leute und totale Ärger.
Du wohnst in Leipzig, oder?
Ja.
Also, wenn du in Leipzig an der Ampel stehst, bist du dir darüber bewusst, dass Leute ins Auto gucken und dich erkennen?
Ja, schon manchmal. Aber nicht nur in Leipzig. Also, das ist aber auch okay.
Stimmt.
Das ist irgendwie, ja, das ist okay. Also, weil das ist eigentlich zu 99% immer freundlich. Also, ich hatte auch schon mal irgendwie so einen richtigen, echten Hardcore-Nazi, der sieht mich und macht so Pistolengriff.
Nein.
Macht so, bruch, ja.
Nein.
Bin ich auch echt erschrocken und hab echt gedacht, oh nee, ey, warum ist so viel Hass irgendwie unterwegs? Aber wie gesagt, meistens ist es total freundlich.
Ja.
Und ich hasse auch die Leute oder ich verstehe die Leute nicht, die irgendwie sagen, Hilfe, 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 ich bin so prominent, ich werde überall erkannt. Ey, dann mach was anderes. Damit,
ja,
dann
schmink dich einfach nicht morgens.
Genau.
So mach ich's. Ich sitze oft im Auto und stehe an der Ampel und dann steht neben mir einer in so einem Auto und dann gucke ich rüber und nicht, dass ich jetzt, ich habe ja noch nie zu den Frauen gehört, die auf Autos aufmerksam werden, aber auf den Mann da drin, dann denke ich mir, vielleicht guckt der jetzt gleich rüber und dann tue ich uninteressiert. Und dann merke ich aber, der guckt gar nicht. Der guckt bis zuletzt nicht rüber, weil er mich einfach nicht wahrnimmt, weil er mich nicht sieht, weil er mich nicht erkennt und weil ich dann auch nicht, wie soll ich sagen, ich bin dann nicht hergerichtet genug, um wirklich anziehen zu wirken.
Das ist die Schöneberger.
Nein, so sieht die doch nicht aus. Ja. Ich habe einmal im Schwimmbad, bin ich im Badeanzug so rumgelaufen und dann kam so ein Typ zu mir her und meinte so, ey, ich habe eine Wette laufen mit meinen Freunden, die behaupten, du wärst Barbara Schöneberger. Und ich so, ja. Und er so, okay und so. Ja klar.
Hast du dich schon mal verleugnet, wenn dich jemand angesprochen hat,
ja,
wenn du keinen Bock
oft.
Hattest? Habe ich auch schon gemacht. Ja.
Ganz oft. Sind sie? Nein.
Ach, der würde doch nie hierher gehen. Aber selten. Nee, eigentlich bin ich wirklich immer sehr, also wenn Leute zu mir freundlich sind, bin ich immer freundlicher ich zurück.
Und ich finde auch, wenn man erklärt, warum man jetzt gerade nicht Zeit hat oder kein Foto machen will, es dauert viel länger, als einfach zu sagen, ja, mache ich gerne. Eben. Und die Menschen freuen sich ja auch total. Ja. Und ich denke mir, man kann auch nicht immer so gute Laune nach außen verbreiten und wenn dann einer mal nach einem Foto fragt, dann irgendwie so muffig sein. Und das ist
ich
ja bei euch
Ich habe gelernt von Udo Lindenberg übrigens. Ich kenne niemanden, der so liebevoll und der sich so viel Zeit nimmt für jeden Fan, der ankommt. Und der hat mir irgendwann mal gesagt, ja, du bist nicht nur auf der Bühne der Popstar, du bist auch neben der Bühne, hinter der Bühne.
Ja.
Und das stimmt. Du musst irgendwie, und dann nimmst du dir eben die Zeit. Und das tut dir nicht weh und ganz im Gegenteil, es tut dir sogar irgendwie gut.
Ihr habt doch bestimmt Fans, die ihr kennt, also wo
Klar.
du wirklich weißt, okay, ich mache ein Konzert und die stehen in der ersten Reihe.
Damals, als wir noch Konzerte gemacht haben, ja. Na, wir hoffen ja, dass wir wieder auf Tour gehen. Wir werden ja höchstwahrscheinlich wieder auf Tour gehen. Dieses Jahr wird es wieder losgehen, weil letztes Konzert von uns ist wirklich, ja, mittlerweile fast 2,5 Jahre her. Also Oktober 2019 war letztes Prinzenkonzert und das ist schon bitter und das fehlt uns wirklich. Und klar ist es dann so, dass in den ersten Reihen Leute stehen, die auch mitreisen, die du kennst, ja.
Das ist schon toll eigentlich, oder?
Klar, das ist also eher am Ende, klingt jetzt auch wieder so pathetisch, aber ich sag das eigentlich nach jedem Konzert. Ich sag immer, ey Leute, wir sind euch so dankbar, dass es euch gibt, weil wir wären ohne euch gar nichts. Ja?
Mhm.
Und das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten, dass das Publikum, die finanzieren unser Leben, um es mal so platt zu sagen. Ja? Und das meine ich jetzt gar nicht so berechnend.
Nee,
so,
nee.
Ja? Aber wir wären ohne die nichts. Ja? Wir können Konzerte machen, geil. Wir haben jetzt während Corona so ein Studiokonzert gemacht, weil wir eben nicht vor Leuten auftreten konnten. Wir haben fürs Fernsehen Studiokonzert aufgenommen. Das war schön, wir haben live gespielt, aber es war eben kein Feedback da. Und ein Konzert oder jede Veranstaltung ist immer eine Interaktion zwischen Publikum, zwischen Bühne und Publikum.
Suchst du dir auch immer einen?
Immer, mehrere.
Ja. Mehrere,
ich hab
gell?
Immer Leute irgendwie,
und das sind dann die Freunde. Also das ist, also ich meine, alle sind Freunde, aber ich suche mir wirklich dann, also wie nenne ich, es sind fast so wie die meine Freunde für diesen Abend.
Ja,
und
so.
ich brauche den Blickkontakt. Ich lasse mir immer das Licht im Saal anstalten.
Ich auch.
Ich brauche den, ich kann nicht in so eine schwarze Masse da reinreden.
Das finde ich ja spannend, ja, weil es gibt ja Schauspieler, die sagen, es geht gar nicht, Leute darf ich gar nicht sehen, ich brauche die anonyme Dunkelheit.
Finde ich total bescheuert.
Finde ich auch überhaupt nicht. Nee, ich brauche immer Leute, ich sage auch immer so ein kleines bisschen Dimmung, mach mal ein kleines bisschen an, dass ein bisschen die Leute sehen.
Ja, also ich erinnere mich an ein paar Konzerte, wo ich da im Vorfeld nicht drauf geachtet habe und dann war ich so wahnsinnig unsicher an dem Abend, weil ich dachte mir, vielleicht pennen die schon, vielleicht gucken die mich gar nicht an, vielleicht rollen die ganze Zeit mit den Augen.
Vielleicht sind die alle schon gegangen.
Ja, also das und ich brauche das, ich will wirklich Kontakt aufnehmen zu jemandem und das, ich brauche diese Resonanz.
Aber das macht dich aus, also wirklich, das macht uns aus, von mir aus auch. Ich glaube, du musst irgendwie die Leute ich will gar nicht sagen lieben, aber du musst die Leute achten, für die du auf einer Bühne stehst.
Ich liebe meinen Job und ich liebe die Menschen tatsächlich. Und das fällt mir immer wieder auf bei meinen Jobs, die ich mache. Und das sind eben keine Jobs, sondern bei meiner Arbeit, die ich mache. Ja. Dass ich wirklich, ich liebe die Menschen.
So muss das sein. Ja. Genauso sehe ich das auch.
Weil ich glaube, und das, deswegen wundere ich mich so wahnsinnig über all das, was momentan passiert. Ich glaube eigentlich, der Mensch ist gut.
Auf jeden Fall.
Weißt du, gibst du dem Verantwortung, gibst du dem Liebe, gibst du dem irgendwie und sagst, kümmere dich darum. Ich denke eigentlich immer, der Mensch ist gut.
Bin ich mir ganz sicher. Und natürlich, zurzeit ist alles schwierig. Und ja, ach komm, ey, wir haben schon zu viel über so schwere Themen gesprochen.
Lass uns über deine 30er-Tour reden. Also 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte.
Mittlerweile 31 Jahre, 31 Hits, 31 Städte. Weil wir müssen ja ein bisschen
wenn Corona noch weitergeht, dann habt ihr immer mehr Arbeit. 40
Jahre.
Der Abend wird immer länger.
Nein, aber es wird eine Tour, die uns durch durch die deutschsprachigen Gebiete schickt, also durch Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja.
Wir haben, wie gesagt, 30 oder 31 Konzerte und wir freuen uns wie Bolle darauf, dass es losgeht. Wir hoffen, dass es wirklich jetzt dieses Jahr noch passiert. Richtig sicher, also die Hand dafür lege ich nicht mehr ins Feuer, weil die Tour, die wir damals geplant hatten, als die Pandemie losging, die haben wir dreimal verschoben, bis wir sie dann wirklich endgültig abgesagt haben.
Ja.
Aber jetzt, wir hoffen, dass es dieses Jahr losgeht.
Ja, also die Chancen stehen doch eigentlich ganz gut für die Tour, die für 22 und 23, oder? Das ist, glaube ich, aufgesplittet auf die 2 Jahre. Also das wird ja doch auf jeden Fall klappen. Aber ich meine, ihr seid ja auch verwöhnt. Es kommen viele Leute.
Es kommen viele Leute.
Also ich meine, mit so einem Saal, wo du sagst, aber 450 dürfen wir heute machen.
Ja, also sagen wir mal so, wenn ich alleine unterwegs bin, ich mache ja auch Solo-Konzerte, da bin ich froh, wenn 450 Leute kommen.
Ja.
Das genieße ich auch wirklich sehr. Ich mache teilweise auch Lesungen, habe ein Buch geschrieben, mache dann musikalische Lesung und da bin ich froh, wenn, also sag mal so, natürlich ist es immer geil, vor vielen Leuten zu spielen, aber wenn in einem Saal nur, in Anführungsstrichen, 100 Leute sind und wenn das ein kleiner, geiler Club ist oder so, dann, also ich mache immer...
Mir ist es lieber.
Na, weiß ich nicht, nein.
Ich möchte gerne jeden Abend in so einem kleinen, so wie Quatsch Comedy Club oder so, und da sage ich mal 300 Leute. Das wäre für mich ideal. Das macht mir gar keine Angst.
Wir machen natürlich aber auch irgendwie so große Poppose.
Ja, große Poppose. Ach so, das ist dann... Kriegst du das alles noch hin? Die ganzen Popposen, die Ellbogen und so, das ist ja auch alles.
Doch, ja. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt.
Musst du körperlich fit sein, wenn ihr auf Tour geht? Also müsst ihr richtig vorher sagen, komm Jungs, jetzt verabreden wir uns mal zum Joggen?
Ich jogge nicht so gern. Ich fahre viel Fahrrad und ich schwimme manchmal. Und also natürlich ist es geiler, wenn du fit bist. Schon mal für dich alleine, weil du dann besser dich besser fühlst. Also jetzt gar nicht nur auf der Bühne, sondern allgemein auch im Leben. Und wenn du irgendwie 10 Kilo weniger hast, klar ist geiler.
Ja, klar. Worauf können sich die Leute freuen? Wie läuft so ein Tür? Für die jetzt noch nicht beim Prinzenkonzert waren, aber sagen, wir wollen es uns gerne mal anschauen. Wie muss man sich's vorstellen?
Na, wir streiten uns bei jeder Tour wieder regelmäßig über das Programm, ja. Ich bin totaler Fan unserer Platte und würde am liebsten die ganze Platte spielen. Weiß aber auch, dass das irgendwie nicht cool ist, weil die Leute wollen natürlich die Hits hören. Das ist für uns, glaube ich, die erste Regel, dass alle Hits gespielt werden. Und ich finde das immer irgendwie
deswegen
doof.
Gehen die Leute auch ins Konzert.
Hey, wenn ich zu den Stones gehe, will ich irgendwie Satisfaction hören. Und ich weiß übrigens bei Damon Albarn, bei dem Sänger von Blur, in der Elbphilharmonie in Hamburg, zu Gast. Und der hat wirklich nur die neue Platte gespielt. Und die habe ich mir aber vorher auch wirklich intravenös gegeben und fand das ein wunderbares, ein richtig tolles Konzert. Natürlich Elfie ist natürlich erstmal eine Hammer-Location, in der wir auch schon gespielt haben, in der ich auch schon Solo war.
Ich weiß, habe ich geguckt.
Das war total geil. Und Damon Albarn hat wirklich ganz am Ende dann einen alten Blur-Hit gespielt. Ja. Und das war auch schön. Und ich am Ende, ey...
Naja, ich meine, wenn du die Sachen nicht spielst, dann, es muss ja auch ins Ohr gehen und man muss es den Leuten natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, hintragen, wobei natürlich. Jetzt die wahrscheinlich zu euch ins Konzert kommen, die haben ja die Platte schon gekauft, aber ja, man, es ist eine, und ich meine jetzt mal, ihr habt ja so viele Platten gemacht, ihr habt so viele Songs geschrieben, ihr müsst ja, du sagst 31 Hits, aber ihr habt wirklich 31 Hits.
Weiß ich gar nicht. Wir haben vielleicht 10 richtige Hits. Aber wir haben trotzdem, das gibt dann immer so Live-Hits. Hey, die Leute lieben Songs, wir lieben Songs. Ich sage irgendwie, ich will aber das unbedingt spielen. Und sagen dann auch, nö, ist mir irgendwie zu schlicht. Und ich sage, nö, komm, ist irgendwie. Und dann wird sich da eben demokratisch ausgetauscht. Und dann.
Wer ist der Aufgeregteste von euch?
Weiß ich gar nicht. Ich bin auf jeden Fall immer aufgeregt. Also ich bin übrigens auch völlig wurscht, ob da 50 Leute im Saal sind oder 50.000. Also ich glaube, bei 50.000 ist man schon mehr aufgeregt. Aber trotzdem ist es, ich bin immer angespannt und ich denke immer, und die Anspannung ist immer weg, wenn der erste Song oder wenn die ersten zwei Songs vorbei sind. Mhm. Aber ich bin immer angespannt und finde das auch ganz gesund. Also ich finde, es ist nicht so, dass mir schlecht ist oder so, aber ich bin immer irgendwie hibbelig und denke immer,
Bist du hibbeliger, wenn Leute da sind, die du kennst?
Auf jeden Fall. Zu Hause immer. Also wenn wir in Leipzig spielen, wenn die ganzen Leute kommen, da weiß ich genau. Da
ich sag einfach niemandem Bescheid, wenn ich hier in Berlin spiele. ich bin heute Abend, ich kann nicht und so, weil ich mir immer denke, oh Gott, dann kommen die alle und so. Also es stresst mich.
Aber das widerspricht ja ein bisschen dem, dass du die Interaktion suchst und dass du die Freunde...
Nicht mit Freunden. Also schon irgendwie doch, ist es okay. Aber ich fühle mich eigentlich wohler, wenn ich weiß, hier kennt mich keiner, hier kann ich mein Ding machen. Ich bin dann doch befangen irgendwie.
Bin ich auch immer, aber am Ende denke ich dann auch oft, dass ich dann so ein paar kleine Codes sagen kann, die nur derjenige versteht, den ich gerade meine.
Also. Und das finde ich auch wieder geil. Das ist natürlich... Darfst nur du reden auf der Bühne?
Nee. Es darf eigentlich jeder reden, aber meistens reden nur Tobias und ich, weil wir die beiden Plaudertaschen sind.
Ja, das ist natürlich eigentlich für die anderen ganz gut, oder? Kriegen die gleiche Kohle und müssen, wir haben viel weniger zu tun.
Es ist ja die Frage, weißt du, ob du dich wohlfühlst mit dem oder nicht. Also du bist eine Frontsau. Ja. Du bist genau wie ich irgendwie so eine Rampensau und du willst irgendwie, hast was zu erzählen, willst irgendwie vor die Leute gehen. Und es gibt aber Leute, die sind das nicht so. Und wenn die sind dann am Ende wirklich froh, dass sie solche Leute wie uns haben. Ja?
Ja.
Und wir sind am Ende auch froh, dass wir solche Leute haben. Stell dir mal vor, es sind irgendwie, wir sind 7 Leute und alle sind irgendwie solche Ego-Stresser wie wir.
Nee, das geht nicht. Gar nicht. Ja. Das stimmt. Eigentlich ist es total perfekt, in so einer Band, sag ich mal, einer von mehreren zu sein, den man nicht so, der nie so im Vordergrund steht, weil ich sag mal, bei den Prinzen oder so, man hat natürlich vor allem dann die vorne stehen und reden, die hat man dann so im Kopf und die anderen irgendwie, die können, das ist schon ganz gut. Also zum Beispiel hier so bei Coldplay oder so, weiß ich denn, wie der Typ da hinten an der Gitarre aussieht?
Das weiß ich nur bei den Bands, wo ich richtig Fan bin.
Ja.
Da kenne ich jeden Namen.
Chris Martin würde ich sofort erkennen, natürlich, aber dass da noch andere sind, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie. Nee. Naja, okay. Frage hier aus der Redaktion. Der Mann im Mond, wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus.
Ja.
Sexmäßig?
Du, das ist ja, also pass auf, es ist ja irgendwie ganz, also ich finde, da muss man eigentlich gar nicht rumstammeln. Ich versuche nur gerade, wie ich es erkläre.
Erklär's so, dass es für alle Zuschauer, dass es einen Mehrwert hat für unsere Zuhörer.
Die großartige, wunderbare Annette Humpe, unsere Produzentin, hat immer darauf geachtet, dass wir erstens genau diese komischen, also ich hatte mir gesagt, ihr mit euren Altherrenwitzen und irgendwie, dass wir die ganzen komischen Schweinereien, die du als 20-Jähriger, als 22-Jähriger gern singen willst, dass wir die weglassen und dass es möglichst auch eine zweite Ebene gibt. Und natürlich ist die zweite Ebene bei dieser Stelle logischerweise drin und es kommen oft irgendwie Leute an, die sagen, ey, ich habe das Lied als Kind immer gesungen und jetzt habe ich erst verstanden, was damit auch gemeint sein könnte.
Genauso ging es uns gerade in der Redaktion. Ja. Die eine fing nämlich an hier und dann, wenn du schon mich lieb anschaust, dann hole ich die Laterne raus und so und dann die eine, echt? Nee,
die
ach so.
Laterne.
Die ja, das haben sie dann im Chor noch gesungen. Das war sehr, sehr lustig. Also da ist heute bei einigen der Groschen gefallen.
Ich glaube, das kriegt jeder irgendwann mit. Also wir haben noch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen will. Ich habe einmal ein Lied gemacht, bei dem ich über Masturbation gesungen habe.
Ja.
Und das ging vom Refrain her. Deshalb habe ich es mir vorhin selbst gemacht und habe dabei an dich gedacht. Es war ganz schön, aber schöner ist es mit dir.
Ja.
Und da hat Annette gesagt, das stelle ich mir gerade vor und mach das doch mal nicht. Und dann hat sie dafür gesorgt, dass wir es geändert haben. Sie hat gesagt, stell dir mal vor, ein kleiner 4- oder 5-jähriger Junge hat sich das erste Mal die Schnürsenkel selbst zugebunden und guckt hoch zu seiner Mama und sagt, das habe ich ganz allein gemacht und habe dabei an dich gedacht. Und deswegen heißt das Lied jetzt allein gemacht.
Okay, ja. Das ist vielleicht eine ganz schlaue Entscheidung.
Ja, es ist total schlau, weil ich glaube, deswegen ist es nach wie vor so, dass diese Lieder irgendwie so eine dass die Lieder überlebt haben.
Und ich glaube, dass Kinder wirklich auch eure Lieder besonders lieben, weil das sind Lieder, die Kinder gerne haben und die trotzdem eben die Erwachsenen auch. Aber es ist eine Generationengeschichte.
Und Kinder sind am Ende schon irgendwie eigentlich das brutalste Publikum, weil die nicht irgendwie, die klatschen nicht höflich, wenn sie es irgendwie so ganz so lala finden, sondern die drehen sich um und gehen. Oder sie gehen eben voll ab und finden es richtig geil.
Zu Doppeldeutigkeit kann ich nur sagen, dass ich mich bis heute, und dieser Song ist über 40 Jahre alt, freue über und dann fasst der hier geht sie los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schultern. Da könnte ich mich bis heute drüber kaputt lachen.
Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe da früher auch sehr herzlich drüber gelacht, aber ich glaube eben auch, dass es verschiedenartigen Humor gibt, der verschiedenartig altert. Und ich glaube, dass so ein bisschen, es wird ja jetzt viel über Sexismus geredet. Wir reden über MeToo, wir reden irgendwie über
sehr viel.
Ja?
Und ich gehe natürlich davon aus, dass Heidi es möchte, dass man ihr an die Schultern fasst. Sie hat vielleicht darum gebeten.
Ich meine das jetzt auch wieder überhaupt nicht so irgendwie, aber ich mache mir darüber Gedanken und glaube, dass es irgendwie Sachen gibt. Also es gibt zum Beispiel irgendwie alte 20er-Jahre-Schlager. Ein Nein heißt nicht unbedingt Nein.
Ja, total. Naja, das war ganz groß in Mode damals.
Überlegen, sowas singst du heute nicht mehr. Und sowas macht man heute nicht mehr. Und ich finde, das sollte man auch sagen. Nö, machen wir heute nicht mehr. Ja,
ja, also man sollte es vielleicht nicht nochmal so schreiben in der modernen Form. Aber ich finde, in den 20er Jahren hat man anders sozusagen auch eine andere, also da war immer, galt schon das gleiche Recht wie heute.
Wir wollen jetzt gar nicht das große Genderfass aufmachen oder so.
Nee, aber ich finde, man darf die alten Sachen noch singen, aber ich glaube, man darf heute eben nicht mehr solche Sachen schreiben.
Ja,
so,
die Frage ist natürlich auch irgendwie, ob man die alten Sachen, also jetzt auch in der Literatur, gibt es ja auch viele Diskussionen drüber, irgendwie, was weiß ich, das N-Wort bei Pippi Langstrumpf irgendwie. Wie lese ich das meinen Kindern vor oder lese ich es meinen Kindern nicht vor oder soll ich es ändern? Ich finde das eine total schwierige Diskussion.
Ist es auch,
Ich würde da auch nicht sagen, das muss alles geändert werden, aber ich finde, man muss heute, wenn man das N-Wort gebraucht, muss man den Kindern oder jedem Menschen sagen, ey, das hat man früher so gesagt und das sagt man heute eigentlich nicht mehr so. Und es gab ein Buch in der DDR, das hieß, und jetzt Trigger-Alarm vor, das hieß Der Neger Nobi. Ja. Und da gab's, ich habe zwei Ausgaben davon, weil es gab dann später eine irgendwie, die hieß nur noch Nobi. Und früher ging das Buch so los, jetzt wieder wirklich Trigger-Alarm. Ich finde das immer auch wichtig, das zu sagen, dass man irgendwie, Nobi war ein kleiner Negerjunge, er lebte mit vielen anderen Negerjungen zusammen im Busch in Afrika. Und dann später hieß das eben nur noch, Nobi war ein kleiner Junge, er lebte mit vielen anderen Jungen im Busch in Afrika.
Ja.
Und das ist doch okay.
Natürlich.
Und das finde ich doch auch, ich finde
also eben, das ist jetzt eine Veränderung, die ausschließlich positiv ist. Ja. Das würde ich auch sagen.
Und ob man jetzt aus dem Endpunktkönig den Südseekönig macht bei Pippi Langstrumpf.
Das finde ich auch in Ordnung.
Also, das finde ich auch in Ordnung. Es ist trotzdem sehr schwierig, weißt du?
Ja.
Es gibt so viele Sachen über, da sind wir wieder wirklich bei dem Humor, der seine Zeit hat, genau wie eben alles ist zu seiner Zeit gut und richtig. Und wie viel extrem sexistische Sachen in den 60er Jahren, große Hits von großen Künstlern,
aber jetzt ganz ehrlich, ich finde, man muss auch dem sozusagen demjenigen, der es hört, muss man auch ein bisschen Intelligenz auch zukommen lassen und sagen, so pass auf, das kannst du jetzt einordnen, das war so und heute ist es eben so. Ich glaube, man muss schon auch kontext sozusagen orientiert immer die Sachen auch beurteilen
können. Man darf die Leute auch nicht unterschätzen.
Das muss man einfach
so
hinkriegen. Also, dass man das kleine Haus in der Prärie unter einem anderen Gesichtspunkt irgendwie heute betrachtet, als irgendwie irgendein Podcast von zwei Feministinnen. Oh, Mensch, wir sind richtig politisch.
Wir zwei
Feministinnen. Warst du immer schon eine Feministin? Ich meine, warst du als Kind politisch korrekt? Hast du für die gute Sache gekämpft oder warst du
wurscht?
Das ist
ja immer anders. Nee, also ich glaube schon, dass man das wieder bei der Kindheit, was die Eltern dir mitgeben. Ich glaube, meine Eltern haben mir schon versucht, immer mitzugeben. Und gerade eben auch im Osten, in der DDR, haben immer gesagt, hey, versuch irgendwie deine Meinung zu haben, sei ein bisschen vorsichtig, versuche irgendwie nicht so zu weit nach vorn zu preschen, aber so eine Art Ungerechtigkeitsgefühl hatte ich, glaube ich, schon immer. Und natürlich sind wir 89, als die Mauer fiel oder als die Montagsdemos waren wir Studenten.
Ich wollte gerade sagen, da warst du im perfekten Alter. Ich meine, du warst im perfekten Alter für den Mauerfall.
Das war total der Hammer.
Du warst 23, oder?
23, okay. 66 geboren. Und das hat mich schon politisch angeknipst, ja. Und wir haben auch damals schon immer in irgendeiner Weise politische, auf jeden Fall mindestens Anspielungen in den Songs gemacht, ja.
Mhm.
Mein Telefon.
Wer ruft jetzt an?
Ich hab's vorhin extra ausgemacht und hab's nochmal angemacht.
Wer ruft an?
Ich kann nicht rangehen. Nein,
okay.
Es ist Hermes Eck. Hermes Eck, ich rufe dich zurück.
Hermes-Eck, ist das eine Kneipe oder ist das ein Mann, der so heißt?
Das ist ein Mann, der so heißt. Aber es war gar nicht Hermes, es war einer seiner Mitarbeiter. Weil ich werde nämlich bei der Verleihung des Sepp Herberger Preises Musik machen. Und,
weil du dich für Fußball interessierst.
Ich interessiere mich wirklich für Fußball.
Da bist du doch mit Leipzig irgendwie ganz gut bedient,
ich
oder?
Ich habe mich gestern gefreut. Ja, natürlich ist es immer so, wenn man gegen, also wir zeichnen heute am 14. März auf und wir haben gestern, ich sage wir, gegen den Tabellenletzten gewonnen.
Wer ist das, Hertha, wie immer?
Nee, Fürth. Hertha okay. ist Vorletzter. Ja. Fürth, mein Lieblingsspruch ist immer...
Fürth führte.
Fürth führte 1-0, aber dann war ihm am Ende 1-6. Nein, man kann da auch lange drüber diskutieren, über Kommerz im Fußball, und wir haben ja gerade die Tuchel-Diskussion irgendwie mit Chelsea, ja, mit Abramovic, und das ist alles irgendwie
schon
too
krass,
much.
Gell?
Es ist schon echt krass, ja. Ich bin froh als Leipziger, dass wir in der ersten Liga spielen. Und ich fand die Idee, übrigens, ich bin kein Erfolgsfan, muss ich ehrlich sagen. Ich war im Stadion schon, als die in der vierten Liga gespielt haben, und habe mich dafür interessiert und kenne den Stadionsprecher schon ewig und kenne die Leute da. Hab übrigens auch mal versucht, eine Hymne zu schreiben, die ich ziemlich geil fand.
So
aber die fanden die Fans nicht geil. Nee, das war wirklich so.
Wie wird sowas getestet? Also du schreibst eine Hymne. Was muss rein in eine Hymne, die man schreibt für Leipzig?
Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, die Leipziger Hochkultur, nämlich Gewandhausorchester und Gewandhauschöre,
Fehler,
mit der Stadionkultur zu verbinden. Ja, das war wirklich ein Fehler. Und am Ende ist es wirklich bei den Fans durchgefallen.
Ja.
Naja, also das war den Fans zu lahmarschig und so. Da muss ich auch ganz klar sagen, hey, okay, bin ich gescheitert damit, und das muss
Aber es heißt doch nicht, dass du das nicht nochmal versuchen kannst.
Es gibt jetzt eine Hymne, und die ist so, dass die Fans das mögen, und das finde ich auch okay. Es gibt ja total geile Fußballhymnen. Ich mag die Werder-Hymne total. Lebenslang grün-weiß.
Schwarz-weiß-blau, du schöner HSV. Wir holen den UEFA Cup und wir werden deutscher Meister.
Aber das ist eigentlich Hamburg meine Perle, war doch ein Lotto King Karl.
Auch,
das
auch
war,
aber ja. Ich kenne alle Hymnen vom HSV.
Und?
Ich musste die eine Zeit
bist
lang...
Du bist doller HSV-Fan sozusagen?
Ich
oder?
Bin gar kein Fan. Ach so. I couldn't care less. Fußball ist wirklich... Ich werde immer wieder angefragt für Fußballsachen. Willst du nicht mal kommen und für Fußball und so? Und immer so, nee, bitte lass mich in Ruhe. Also ich gucke 60 Minuten... oder 90 oder 30 auf dieses Spielfeld und habe null Ahnung, was, wer, wie, wo. Ich glotze dahin, ich sehe nur grün. Es erreicht mich emotional nicht, muss ich sagen. Und ich bin dann auch, wenn ich ins Stadion gehe und so, ich bin da abwesend, muss ich leider gestehen. Was
Aber
ich
magst du nicht wenigstens die Gesänge und die Stimmung und so? Also ich bin unter anderem Arsenal London Fan.
Ja.
Und ich war oft im Emirates Stadion, zweimal beim Spiel. Und in England, wie die Leute singen, ist der absolute Hammer. Und das ist wirklich irgendwie so eine, das ist einfach, da geht mir das Herz auf.
Ja, doch, das kann ich total verstehen. Das kann ich schon verstehen. Aber
und wenn du bei St. Pauli bist und wenn die Leute dann da irgendwie, wenn die Fans wirklich stehen wie ein Mann, das finde ich total geil.
Total, aber mir ist immer schleierhaft, wie man das so ernst nimmt. Also ich nehme ganz wenig Sachen im Leben wirklich ernst, ja. Also ganz wenig. 5, 4, sagen wir mal. Und da denke ich mir dann immer so, Gott, wie kann man sich da so reinsteigern? Und ich wohne in der Nähe des Olympiastadions,
ja,
und dann parken die immer bei mir vor der Tür. Und dann höre ich manchmal, weil ich sehr viel draußen im Bereich der Mülltonnen zu tun habe, irgendwie aus verschiedenen Gründen, höre ich immer, wie die sich so ganz ernst dann über Strategien und Trainer und ja, musst du mal hier den einwechseln und warum bringt er denn nicht den und so. Und dann denke ich mir immer, mein Gott, also dass
und
man da so
ernst
drüber reden
kann. Und dann siehst du weinende Menschen, wenn man verloren hat, weinende Männer, die wirklich
die bei uns in den Garten pinkeln, das sehe ich.
Okay.
Weinende Männer, die bei uns die Thujen gelb bieseln.
Ja, man muss auch tierisch aufpassen. Ich glaube, da hat sich auch eine Menge verändert. Also Fußball ist ja wirklich in den letzten Jahrzehnten, also seit es irgendwie RAN und sowas gibt, seit die Berichterstattung doch da sehr kommerziell geworden ist, was ich nicht ausschließlich negativ meine übrigens, weil wir mögen alle, die Fußball mögen, mögen auch die Zeitlupen und die, wenn du dann wirklich siehst, wie dann das Tor fällt und
dass man hinterher genau sagen kann, der hat so und so oft abgeschossen, so oft angenommen,
Hammer.
Zweimal hat es geklappt, 17 Mal nicht. Also
die
das ist
ja
schon
alle
diese ganzen
Sender
Bilanzen
drin,
da.
Ja alle, die haben alle in ihrem also hinten in ihrem Trikot oder im Unterhemd haben die, dass du genau die Laufwege danach nachvollziehen kannst, wer wie weit gelaufen ist.
Die sind ferngesteuert sozusagen.
Hast du mitgekriegt, dass Felix Magath jetzt Trainer von Hertha wird?
Wirklich?
Der alte Felix Magath, der
Quälix.
Alte Schleifer.
Quälix hieß der doch immer.
Quälix
anstatt Felix,
Sie wollen versuchen, den Abstieg aufzuhalten. Und werden es bestimmt auch schaffen mit ihm, glaube ich wirklich, ja.
Ja, total. Ich behalte es nicht im Blick, aber ich kenne jemanden, der es im Blick behält und dann... Hast du selber Fußball gespielt?
Nein.
Bist du einer der ganz wenigen Männer, die mir jetzt nicht erzählt, der hätte früher in der Auswahl irgendwie und war kurz davor?
Ich bin ja im Thomanerchor groß geworden und da gab es hinter dem Internat ein großes Fußballfeld und es wurde auch immer Fußball gespielt, aber ich war schon immer nicht so der oberste sportliche Gazellen.
Womit hast du denn, wenn nicht mit deiner Sportlichkeit, womit bist du, sage ich jetzt mal vorsichtig, ans Ziel gekommen?
Ich glaube wirklich am Ende mit Humor. Ja. Also ich glaube, das ist ja immer das, das ist der typische Klassenclown, ja, der sozusagen weder sportlich ist, noch dass er irgendwie so der Oberüberflieger in den Naturwissenschaften ist oder so. Also ich habe am Ende schon durch meinen Humor oder durch meine, ich will gar nicht sagen, nee, gar nicht Aufsässigkeit, klingt auch immer so doof. Also aber klar, irgendwie durch irgendwie immer ein bisschen rumkicken und immer ein bisschen irgendwie
auch mal dagegen,
Leute zum Lachen. Ja, ja. Klar.
Warst du wild? Warst du, dass deine Eltern manchmal Grund zur Sorge hatten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch aus dem Chor kurz vorher rausgeflogen und meine Eltern wurden auch ab und zu mal einbestellt und die Lehrer haben dann irgendwie gesagt, irgendwie ja und wir machen uns Sorgen und so. Mhm. Aber eigentlich, das Schöne ist eben, dann sind wir wieder jetzt bei der Kindheit. Meine Mutter, wenn sie irgendwie in die Schule bestellt worden ist, sie hat mich immer verteidigt wie eine Löwin. Und das finde ich so geil. Das finde ich wirklich, das finde ich das Beste, was man machen kann. Natürlich muss man auch, ja, Strenge und Erziehung und so. Aber eigentlich, wenn du dieses Urvertrauen hast sozusagen, dass du eigentlich gar nicht unbedingt machen kannst, was du willst, aber dass du eigentlich weißt, hey, meine Eltern, die stehen zu mir.
Ja, ja, das ist, glaube ich, total wichtig. Das muss man auch bei seinen Kindern die ganze Zeit beherzigen, weil man natürlich, ich finde schon manchmal auch dazu neigt, zu wissen, wenn es Stress gibt, dass man sagt, ja klar, ich weiß auch, wer in der Regel diesen Stress verursacht hat. Aber
selbst wenn es so ist, man muss trotzdem dann sagen, hey, eigentlich muss man sagen, es ist gut, dass du Stress verursachst. Ich finde ja wirklich auch Autoritäten zu hinterfragen total wichtig. Das sollte man sehr schnell lernen in seiner Kindheit, dass nicht alles, was Erwachsene sagen, immer richtig ist.
Und ein Kind, was Autoritäten hinterfragt und bei allem nochmal eine Gegenfrage stellt, ist natürlich sehr anstrengend, aber natürlich auf dem exakt richtigen Weg.
Hey. Das wird wie du und ich.
Ich habe gar nicht so viel hinterfragt. Bei mir ist es eher so, ich wirke immer so, als würde ich ganz viel hinterfragen. Faktisch ist, ich kann mit nahezu jedem Status quo mich anfreunden.
Also immer ein Level finden sozusagen.
Ja, voll. Ja. Also ich bin massiv anpassungsfähig. Also ganz.
Bist du harmoniesüchtig?
Ja, auch. Aber ich bin vor allem unendlich anpassungsfähig. Deswegen bin ich im Prinzip der perfekte Partner, weil ich lege mich immer so drum um das, was der andere macht, ja. Und mache dann auch ganz schnell meinen Frieden damit.
Und du bist auch begeisterungsfähig. Also
sehr.
Mit dir kann ich ja selbst über Fußball reden, obwohl ich nicht dafür interessierst.
Und meine Stimme bleibt immer oben und meine Körpersprache bleibt gespannt. Nein, aber also ich kann mich gut anpassen. Ich bin nicht niemand, der so sperrig ist und sagt, so, ich mache es immer so und ihr müsst jetzt mal gucken, wie ihr damit zurechtkommt.
Ist ja auch gut, sozusagen nach Konsens zu suchen, ja?
Ich
habe gerade jetzt gehört, es gibt ein Buch von, wie heißt sie gleich? Janina Mbarek, kann das sein? Konsequente Kompromisse.
Konsequente Kompromisse. Ja. I'm a man of principles.
Radikale Kompromisse, noch besser.
Okay.
Radikale Kompromisse.
Okay.
Und das finde ich, also ich finde ja immer gut, einen Konsens zu finden, aber nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen mäßig, sondern wenn irgendwas wirklich nervt, dann auch ganz klar sagen, ey, das nervt. Und
so
das geht nicht. Und rote Linie und darf nicht überschritten werden. Aber eigentlich nicht davon auszugehen, dass deine Meinung die einzig richtige und die einzig wahre ist.
Und nicht sauer sein. Gerne auch streiten und auch irgendwie sich bekämpfen für eine Stunde und danach wieder gut.
Das fällt mir leider nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen.
Bist du so nachtragend?
Ja, nachtragen weiß ich gar nicht, aber ich brauche echt eine Weile, um, wenn ich mich richtig über irgendwas ärgere.
Was heißt eine Weile?
Also ich versuche immer, ich wirklich, und das schaffe ich auch in letzter Zeit immer wieder, dass man, wenn man auseinandergeht, dass man sich nochmal anguckt und dass man sagt, hey komm, wir kriegen das irgendwie wieder gebacken. Es sei denn, dass der Typ oder die Lady wirklich irgendwie so einen Unsinn erzählt hat und in meinen Augen, dass ich sage, nö, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das kommt höchst selten vor.
Wollte ich auch sagen. Ja? Passiert doch ganz selten.
Ja. Aber es gibt natürlich irgendwie, das ist ja das Schwierige heute, dass es scheinbar bei vielen Diskussionen, die gerade so en vogue sind, dass es nur noch gut und böse und ja und nein gibt. Bist du dafür oder bist du dagegen?
Dabei ist fast alle befinden sich dazwischen.
Ja. Ja.
Es befindet sich keiner an den äußeren Enden, ja, ja. Die wenigsten zumindest. Ja, ja. Ja, auch wenn es immer so getan wird. Aber die meisten sind eigentlich in der Mitte und darüber wird zu wenig geredet. Mit wem würdest du gerne, hattest du so einen Star? Also ich meine, ihr habt es ja geschafft, als Prinzen eine Linie einzuschlagen, die es so nicht gab. Ja. Also ihr hättet ja auch versuchen können, die Rolling Stones zu werden oder
waren
keine
wir
Ahnung.
Nicht. Also das, unsere Sozialisation ist natürlich klassische Musik und Johann Sebastian Bach. Und da war das eigentlich folgerichtig, dass wir eine A cappella Gruppe gegründet haben. Mhm. Obwohl wir am Anfang auch, das war am Anfang eine Rockband und ich habe getrommelt, habe Schlagzeug gespielt, Wolfgang hat Gitarre gespielt und das waren wir aber nicht wirklich. Ja? Mhm. Also ich glaube, ich bin tief in meinem Herzen, musikalisch bin ich schon auch ein Punk oder bin irgendwie oder mag diese Musik und mag schnelle Musik und auch die Haltung und irgendwie diese, ich habe was zu erzählen und ich brülle das raus und so. Das mag ich wirklich sehr und gehe auch viel zu solchen Konzerten, aber ich muss es deswegen nicht unbedingt selbst machen. Also ich bin das nicht. Ich kann das nicht.
Wenn du mit einem trotzdem tauschen könntest, mit irgendeinem Musiker weltweit, ideal einer, den wir kennen, wer wär's?
Freddie Mercury wäre es immer gewesen. Also ich bin ein großer Queen-Fan und finde, dass er der beste Sänger ist. Ja. Aber ey, am Ende gibt's so viele.
Und George Michael, was sagst du zu George Michael?
Auch George
der
Michael.
Ist jetzt
George
nicht so, ich
platz
raus,
Fall,
aber der also, ist so toll. Ich
George
finde,
Michael
der
ist der
hat
einzige,
eine Stimme, das gibt's nicht.
Eben, also Entschuldigung, das ist geil, dass wir jetzt immer ins Wort fallen. Ja. Nein, George Michael ist ja, es gab ja dieses Tribute-Konzert, als Freddie Mercury gestorben war. Und George Michael war der Einzige, der, als er Somebody to Love gesungen hat, der Freddie Mercury das Wasser reichen konnte.
Meine Meinung auch.
Ja.
Ich glaube, es gibt fast niemand, der so schön singt wie der.
Ja, außer du. Habe ich gerade gehört. Ja.
Kunst trifft digital. Ist dein Podcast?
Ja, das, also wir haben da gerade eine Pause eingelegt so ein bisschen, weil ich jetzt mich wieder mehr um die Musik kümmere, aber ich habe einen Podcast. Aber ich glaube, das ist zurzeit nicht mehr so das Thema.
Nicht so das Thema. Aber du bist echt cool. Du hast dann einfach, du bist auch websig, ne? Wenn es mal nicht läuft und du kannst nicht auf die Bühne, dann suchst du dir einfach tausend andere Sachen
Plan.
Aus.
Das war der Plan. Das ist wirklich, also das ist schwierig, da immer was zu finden, aber ich kann nicht nur rumhängen. Also ich hänge auch manchmal auch irgendwie 2 Tage nur rum und finde das auch geil, aber irgendwann werde ich hibbelig und muss irgendwas machen.
Wenn du zu Hause rumhängst, ohne jetzt zu wissen, wie dein Haus oder deine Wohnung aussieht. Wo findet man dich, wenn du mal abhängst und nichts mit Musik machst?
Das ist sehr schwierig, weil ich meistens was mit Musik mache. Also ich bin wirklich am liebsten, also ich habe verschiedenste Tasteninstrumente zu Hause. Ich habe einen Flügel, einen schönen alten Blüthnerflügel.
Oh.
Wirklich ein wunderbares Instrument, der im Wohnzimmer steht. Ich habe unten so ein kleines Studio oder so ein kleiner Raum, wo ich meine Demos mache. Da habe ich irgendwie ein E-Piano und ein Wurlitzer-Piano und ich spiele jeden Tag Klavier und singe jeden Tag.
Benutzt du auch diese Tasteninstrumente, die im Keller stehen, als Ausrede dafür, eben halt häufig im Keller zu verschwinden, obwohl oben eigentlich ein bisschen Arbeit für dich bereit stünde?
Oh, will ich gar nicht sagen, nein. Nein, ich versuche schon, mich echt einzubringen. Also klingt das auch wieder so. Aber klar, ey, Musik machen ist für mich irgendwie mein Lebensinhalt und das mache ich jeden Tag und ich freue mich, dass ich sozusagen aus meinem Hobby meinen Beruf machen konnte und dass ich mache das wirklich jeden Tag. Ich singe jeden Tag, spiele jeden Tag Klavier und versuche jeden Tag irgendwie auch kreativ zu sein und mir einen auszudenken.
Hast du versucht, deine Musikalität und deine Begeisterung für Musik an deine Kinder weiterzugeben, dass du wirklich so sagst, oh, das muss ich in die auch irgendwie einpflanzen?
Nee, das ist automatisch passiert, weil das ist genau wie bei mir. Also ich komme auch aus einem musikalischen Elternhaus. Meine Großmutter war Opernsängerin. Meine Mutter und mein Vater haben sich im Leipziger Unichor kennengelernt und es war immer Musik. Wir haben Hausmusik gemacht. Ich habe früher Cello gespielt als Kind, habe später nochmal Trompete gelernt und dann eben Klavier und Schlagzeug. Und mein Bruder hat Geige gespielt, meine Schwester Flöte gespielt.
Habt ihr Hausmusik richtig gemacht? Klassische Hausmusik?
Gemacht, ja.
Das fand man aber
genervt.
Doof mit 15. Komm.
Ja, total. Fand ich vorher schon doof.
Also überhaupt, ich finde, das, was ihr gemacht habt, auch mit eurem Gesang oder auch mit den A Cappella-Sachen ganz am Anfang, als ihr noch nicht erfolgreich wart, das hätte auch schief gehen können.
Auf jeden Fall. Das war, also meine Eltern haben sich, als ich irgendwann gesagt habe, ich möchte gern Schlagzeug studieren, haben meine Eltern gedacht, nee. Und haben gesagt, und wenn du schon Schlagzeug studieren willst, wenigstens klassisches Schlagzeug. Versuch, wenn, dann habe ich immer den Paukisten vom Gewandhaus gesehen, der irgendwie beim Weihnachtsoratorium bum, 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 bum macht und dann erstmal eine halbe Stunde rumsetzt und nichts mehr macht und Däumchen dreht und sich das anhört und dann nochmal irgendwie bei Herrscher des Himmels oder bei irgendeinem
jetzt sag
anderen
mal,
Chor.
Wie muss man drauf sein, um so einen Job zu ergreifen? Und jetzt wirst du gleich wieder sagen, kann jeder machen, was er will. Aber ich gucke mir die manchmal an, die machen einfach, wie du sagst, drrrr, und dann haben die eine halbe Stunde frei. Und ich meine, da ist so
große
Druck
Könner.
Auf dem Kessel.
Das sind aber meistens große Könner, die auch dann Vibraphonen spielen können oder die verschiedenste Schlaginstrumente machen können.
Total.
Und es gibt ja auch Werke, wo du wirklich als Schlagzeuger, also tierisch gefordert aufgebaut bist. Also angefangen vom Bolero, selbst der Bolero bei dir, also
ja, und das musst du die ganze Zeit, das geht ja über 20 Minuten.
Von ganz leise bis ganz laut.
Laut, ja. Und, ist schon, und leise ist schwierig.
Ja.
Ja, stimmt.
Leise fällt uns schwer.
Ich wäre gern leiser manchmal.
Ja, ich weiß.
Kannst du gut leiser? Nee, auch nicht.
Doch, also ja, das ist ja, glaube ich, auch der Trick bei Konzerten, dass du sozusagen die ganze Klaviatur kannst, zwischen laut und leise, zwischen traurig und fröhlich, dass du, also gerade wenn ich alleine am Klavier Solokonzerte mache, da hast du eben wirklich nur diese 88 Tasten. Das Einzige, was du kannst, ist laut und leise und verschiedene emotionale Dinge, in die du wirklich in dem Moment auch lebst. Und ich kann auch gut leise.
Ich finde das total toll, wenn man selber am Klavier sitzt und sich selbst begleitet. Das finde ich das höchste der Gefühle, da bin ich noch dabei, das zu lernen.
Du, das ist total schön. Das ist wirklich auch gar nicht so schwer.
Doch. Also aber was ganz gut ist eigentlich, weil man kann dann selber langsamer spielen, wenn einem der Text nicht einfällt. Während sonst geht der Rhythmus ja weiter.
Wie lernst du das, wenn ich fragen darf? Lernst du das nach Noten oder lernst du das eher nach Harmonien? Also,
nee, ich muss Noten. Ich muss Noten haben. Ich bin kein leider so ein, ja.
Ich eben überhaupt nicht. Ich habe zwar nach Noten gesungen als Kind. Wir haben irgendwie diese ganzen großen Bachwerke, da hast du natürlich Noten gehabt, aber ich habe die nie so richtig verinnerlicht. Also ich bewundere auch Leute, die irgendwie so eine Partitur vor sich haben und die dann irgendwie nur auf die Noten gucken und dieses Ding abspielen. Aber ich habe immer nur gesehen, hier geht's hoch, hier geht's runter, hier wird's schneller, hier wird's langsamer.
Hier geht's runter. Ja. Also ich kann nicht von Noten singen. Ich kann nur eine Quart singen, weil die klingt wie Tatütata.
Genau.
und das kann ich dann.
Und eine Sechste, die klingt wie, jetzt fahren wir über den See.
Da, 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 da. Oder da, 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 da. Also sehr lustig. Das ist schwer. Also ich habe, viele haben absolutes Gehör und manche haben absolut kein Gehör.
Tja.
Das sind die Unterschiede.
Wir beide befinden uns genau dazwischen.
Wir beide befinden uns genau dazwischen, aber das mit relativ großem Erfolg, muss man sagen.
Ja.
Boah, ich wünsche euch so.
Weil wir es lieben, ey.
Ich wünsche euch so, dass eure Tour stattfindet.
Vielen, vielen Dank.
Aber das wird klappen. 22, 23, die große Tour, 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte.
Ja.
Wenn es im Jahr 23 sind es dann schon 32 Städte. Das, dann müsst ihr dann
gehen wir davon aus. Ich glaube, es wird sich ja jetzt schon bis ins nächste Jahr ziehen und mal gucken, wie das alles stattfindet. Ich bin echt gespannt.
Ich bleib dran. So, und wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, dann können wir wieder schön zusammen lästern über windige Schlagermanager, die uns irgendwo begegnen.
Sehr gerne. Ich wollte das vorhin schon ein bisschen so halb despektierlich sagen. Wie sind wir da eigentlich hingeraten? Aber man gerät eben manchmal in irgendein Umfeld, das ein bisschen schräg ist.
Absolut, absolut. Ja. Und man darf nicht zu viele Fragen stellen. Schön, dass du bei uns warst. Sebastian Krumbiegel.
Hey, Barbara, ich danke dir.
Ach, was ist das schön. Ich freue mich. Sebastian Krumbiegel war das von den Prinzen und da gibt's ja noch viele andere. Die können wir auch noch alle einladen.
Ja, genau.
Dann können die mal ihre Sicht auf die Dinge schildern.
Ja, vier oder fünf, wie viel sind das?
Ich glaube, sie sind zu sechs oder so. Oder es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, als man so als erstes im Kopf hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt und wir werden euch nicht enttäuschen. In der nächsten Woche geht es hier weiter mit einer neuen Ausgabe. Dann wieder mit einem neuen Gast. Bin gespannt, ob es ein Mann oder eine Frau ist oder auch alles dazwischen, alles ist möglich. Wir freuen uns drauf. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de